In Jesu Namen. Amen. Wir hören aus dem Text, der heute an vielen Stellen gedacht und auf vielen Kanzeln gepredigt wird. Dieser Text aus dem 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Ich lese von Vers 1 ab. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann begleitet und nicht nackt gefunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden sollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir ferne von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Amen. Wohnung gesucht. So sagte ich, der alte Mann. Vor 15 Monaten musste ich meine Dienstwohnung aufgeben, weil meine Frau kein Stückle und ich keinen Pfennig geerbt habe. Deshalb ist vielleicht auch unsere Ehe so glücklich. Machten wir uns auf Herbergsuche, so wie Maria und Josef. Bei Ochs und Esel, bei Hund und Katz, bei wetterfesten Eltern fanden wir eine schöne Bleibe. Als wir dort eingezogen sind im letzten Jahr, kam der jüngere Nachbar über die Straße und sagte, ich habe eine Frage. Als dieses Haus gebaut wurde, habe ich dich überhaupt nie auf der Baustelle gesehen. Hast du so viel Geld, dass du ein Haus einfach bauen lassen kannst? Im Mieten baut man es selber. Und dann sage ich, Entschuldigung, ich habe das nicht gebaut, ich wohne hier in Miete. Dann ging er 2 Meter zurück, schaute mich von oben und unten und oben an und sagte, Konrad, hast du nichts geschafft? Wohnung gesucht. So sagte er, der junge Familienvater, als der 4. Bub geboren wurde, war nun wirklich kein Raum mehr in der Dreizimmerwohnung. Wenn die Buben artig waren, ging es schon noch. Aber wenn aus diesem fröhlichen Miteinander plötzlich ein Gegeneinander und Durcheinander und Hintereinander wurde, wenn die Bauplätze nur so um den Wandspruch flogen, siehe wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und wenn dann noch der Wohnungsnachbar telefonisch um Absenkung des Lärmpegels bat, dann war Wohnungsbedarf angesagt und der Makler bot ein ganzes Stockwerk, aber das konnte er nicht bezahlen. Wohnung gesucht. So sagte sie, die deutsch sprechende Bäuerin. In Kasachstan hatte sie einen kleinen Hof, wenige Äcker, ein bisschen Vieh. Und dann starb der Mann und die Deutschen zogen weg. Und so siedelte sie zurück nach Deutschland und wohnte monatelang im Übergangsheim. Auf dem schwarzen Brett waren immer Wohnungen angeboten, aber bis sie hinkam, waren sie längst weggeschnappt. Wohnung gesucht. So sagen viele. Nein, Wohnung gesucht, so müssen alle sagen. Keiner hat das Wohnrecht für immer. Keiner hat den Wohnplatz für ewig. Jeder hat die Kündigung in der Tasche. Sie mögen ein Appartement besitzen, auf Heller und billig bezahlt, aber Sie müssen gehen. Sie mögen ein wunderschönes Haus haben, mit der Händearbeit erbaut, aber Sie müssen gehen. Sie mögen stolzer Besitzer einer Villa sein mit Swimmingpool, aber Sie müssen gehen. Sicher, Sie können über den Tod diskutieren und darauf hinweisen, dass Sie erst 30 sind und diese Terminsache für Sie noch gar nicht brennend ist. Sie mögen über den Tod philosophieren und dieses Problem ganz cool und distanziert betrachten, weil es ja ein uraltes Problem sei. Sie können den Tod bagatellisieren und ihm die Fratze vom Gesicht reißen, weil Ihnen damit doch nur Gevatter Tod oder Freund Heim begegne. Aber Sie müssen gehen. Nur wohin? Nur wo gehen Sie denn hin? Der kritische Geist, Nietzsche hat gesagt, die Krähen ziehen schwirren flugs zur Stadt. Bald wird es schnell. Weh dem, der keine Heimat hat. Wohin gehen Sie, wenn Sie gehen müssen? Wohin ziehen Sie, wenn Sie ziehen müssen? Wohin fliehen Sie, wenn Sie aus diesem Leben entfliehen müssen? Wo verbringen Sie Ihre Ewigkeit? Wohnung gesucht, dringend Wohnung gesucht. Wer davon berührt und betroffen, ja, ob geknechtet ist, der hört auf das, was dieser Mann hier bekannt gibt. Wohnung gefunden, ehrlich, Wohnung gefunden. Und wenn er dieses Finderglück nicht für sich allein behalten will, sondern es auch vielen anderen gönnt, deshalb setzt er sich an den Tisch, nimmt ein Stück Papier, spitzt die Feder und schreibt, was bei dieser Wohnungssuche zu bedenken gibt. Was es bei dieser Wohnungssuche zu bedenken gibt. Vieles, aber mindestens drei Dinge, die wir uns merken sollten. Erstens, höre das Wohnungsangebot. Das ist das Erste. Höre das Wohnungsangebot. Im Gegensatz zum leer gefegten Wohnungsmarkt im Diesseits scheint das Wohnungsangebot ewiger Immobilien beträchtlich. Anbieter machen sich geradezu Konkurrenz. Die Esoterik lässt grüßen. Die einen denken an ein Nirvana, das man dann erreicht, wenn man in einem immer edleren Mutterschoß wiederkehrt und schließlich gereinigt dort einzieht. Und die anderen hoffen auf ein Elysium, das der erreicht, der beim Tode die Fesseln abstreift und dann schmetterlingsgleich die Freiheit genießt. Und die Dritten vermuten ein Valhalla, eine ewige Heimat, die denen Heimat bietet, die Kämpfe gefochten und Siege errungen haben. Aber das denken sie nur, das hoffen sie nur, das vermuten sie nur. Kein Guru hat auch nur einen einzigen Gewährsmann dafür. Und Paulus sagt, ich weiß, wir wissen, dass wir eine Wohnung haben. Wir wissen, dass wir ein Haus haben. Wir wissen, dass wir einen Bau haben, von Gott erbaut, droben im Himmel. Nein, das spinnt er sich nicht aus. Das träumt er nicht vor sich hin. Das ist nicht in seinem Herzen entstanden. Die Wohnungsangebote von irrigen Jenseitsspekulanten sind Luftschlösser, die in Köpfen gebaut sind. Dieses Angebot des Paulus hat einen realistischen Hintergrund. Er hat es von Jesus gehört und der ist von der Ewigkeit zu uns gekommen. Er hat auch die himmlische Wohnung verlassen und hat bei uns Wohnung bezogen. Das johannische Weihnachtsevangelium sagt es sogar so, er zeltete bei uns. Und so wie ein Zelt etwas Vergängliches hat, etwas, was verschleißt und schließlich sogar weggeworfen wird, so übernahm dieses Herr unser Leben mit seiner ganzen Ärmlichkeit und Gebrechlichkeit und Vergänglichkeit. Jesus Christus, das Zelt Gottes bei uns, sehen Sie, das Zelt Gottes bei uns. Und an Karfreitag ist dieses Zelt abgebrochen worden im scheußlichsten und grässlichsten Abbruch dieser Erde, den es je gegeben hat. Nichts ist mehr übergeblieben, kein Zeltmasten, nur ein einziger Holzpfahl, an den sie ihn hinspießten, und er schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott hat ihn nicht verlassen. Im Geheimnis der Osternacht hat Gott dies wieder aufgebaut. Nicht als Hütte oder Zelt, sondern als gewaltige Bau. Über die Architektur wird uns nichts gesagt. Gott lässt sich nicht in die Pläne, in die Baupläne schauen. Wir leben im Schauen, im Glauben und nicht im Schauen. Aber so viel ist klar, dass es nicht um ein Reihenhäuschen sich handelt, das nur mir gehört und wo ich dann die Ewigkeit auf dem Schaubildstuhl und zwischen Gartenzwergen verbringe. Sein Haus ist groß und schön. Und er sagte deshalb: ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und an Himmelfahrt hat er es wahrgemacht. Er ist dorthin gegangen. Und Johannes sah schon dieses neue Quartier im neuen Jerusalem. Freunde, es wird kein Schmerz mehr sein. Und es wird keine Krankheit mehr sein. Und es wird keine Trauer mehr sein. Und es wird keine Tränen mehr sein. Es wird keine Nacht mehr sein. Freunde, hören Sie das? Es wird keine Nacht mehr sein. Die Leuchte ist das Lamm. Darauf freue ich mich. Die Leuchte ist das Lamm. Ich denke an meinen gefallenen Onkel Friedrich Busch. Irgendwo in den Weiten Russlands liegt sein Grab. Viele heute am Volkstrauertag denken an Gefallene. Bei seinem letzten Besuch war er auch bei uns und schaute noch kurz herein. Wie nahm er uns Buben auf den Schoß und wir bewunderten Koppelschloss und Achselklappen. Und dann erzählte er uns vom Grafen Zaremba, wie der sich ganz dem Herrn übergeben hätte. Und das wünschte er auch uns. Und dann ging er und dann fiel er. In seinem letzten Feldpostbrief berichtete er noch von einer Szene auf einem polnischen Verschiebebahnhof. Und dort sagte er, dort begegneten sich zwei Züge auf zwei Gleisen. In dem einen Zug war eisiges Schweigen. Es war der Zug, der an die Front fuhr. Und im anderen Zug war helle Freude und lautes Lachen. Es war der Zug, der in die Heimat fuhr. Und dann schrieb er zum Schluss: Christen sitzen immer im Zug, der nach der Heimat fährt. Und wenn Sie heute Nachmittag zurückfahren, in Ihr Haus, in Ihre Probleme, in Ihre Sorgen, in Ihre nicht lösbaren Probleme, wenn Sie heute Nachmittag zurückfahren an die Front Ihres Lebens, dann vergessen Sie doch nicht, Christen sitzen immer im Zug, der nach der Heimat führt. Das hat uns der bestätigt, der Quartiermacher, Jesus Christus. Höre, höre sein Wohnungsangebot. Das ist eine. Und das andere, bedenke den Wohnungswechsel. Manche scheinen damit überhaupt kein Problem zu haben. Sie denken beim Sterben an eine Schiebetür. Wenn einer die Augen zumacht, dann geht die Tür auf. Jenseits und diesseits sind ineinander verbundene Räume, so wie Esszimmer und Salon. Und die anderen denken beim Sterben an einen Umzug. Am Tod wird alles eingepackt, eine himmlische Spedition übernimmt die gute Fahrt bis in die Ewigkeit. Und die Dritten, die denken an einen Grenzübertritt. Beim Sterben geht der Schlagbaum hoch und die Ampel schaltet auf grün. Wer Taufpapiere dabei hat, wird überhaupt keine Probleme bekommen. Paulus kann so leicht nicht nehmen. Für ihn ist dieses Sterben nicht nur ein paar Schritte, ein harmloser Grenzübergang. Für ihn ist es ein herber Gang. Denn zwischen alter Wohnung und neuer Heimat steht das Gerichtsgebäude und kein Weg führt links oder rechts daran vorbei. Deshalb seufzt dieser Mann. Deshalb wünscht er sich eine Direktissima, direkt von hier nach dort. Deshalb wünscht er sich dieses Überkleidetwerden der alten schmutzigen Klamotten durch die weißen Kleider des Abendmahls. Und wir können diese Szenen verstehen, diese Szenen nach einer Direktissima. Und wir müssen alles hergeben. Es wird uns ausgezogen, Stück um Stück. Wissen Sie, ich sehe schon schlechter, das Hören wird auch schlechter. Und dann lässt die Gesundheit nach, das Herz, es wird uns alles Stück um Stück ausgezogen. Und dann müssen wir hergeben, Stück um Stück, den Vater und dann die Mutter und dann den Sohn vielleicht und dann die Frau. Jeder von uns muss hergeben. Wir wünschen uns dieses Überkleidetwerden. Und schließlich stehen wir alle vor dem Richterstuhl Christi. Wir müssen alle, jeder hier offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, denn zwischen der alten Wohnung und der heute der neuen Heimat steht das Gerichtsgebäude. Zum Aufruf kommt mein Fall. Sie wissen doch, wie es beim Gericht zugeht. Entweder standen Sie schon selbst einmal vor der Schranke oder sahen es im Fernsehen. Zum Aufruf kommt der Fall X. Ein grünbe gefragter Gerichtsdiener schleppt den Angeklagten vor die Schranke und dann liest der Staatsanwalt die Anklageschrift vor und dann beginnt ja der Richter mit dem Verhör. Warum haben Sie das getan? Warum sind Sie darin verwickelt? Wie konnte so etwas in Ihrem Leben passieren? Und jede Frage des Richters macht den Angeklagten kleiner, zitternder, blässer. Ein Bild von erbärmlicher Hilflosigkeit. Und das ist das Bild, das sich viele von Gott zusammenbasteln. Zum Aufruf kommt der Fall über Gott. In gebührendem Abstand steht der alte Mann. Und dann kommen die Fragen auf ihn ein. Gott, warum hast du das getan? Gott, wie hast du das in meinem Leben zugelassen? Gott, wie konnte dir so etwas passieren? Du bist doch ein Märchen, lieber Gott, und kommst mit unseren langen Listen von Tränen nicht mehr mit. Und dann ballen sie noch ihre Fäuste gen Himmel so wie Prometheus und schreien, wir kennen nichts anderes in der Sonne als euch Götter. Und dann wundern sie sich noch, dass dieser Gott schweigt und wir nichts mehr hören von einer väterlichen Stimme. Gott ist doch nicht der Angeklagte, sondern wir stehen vor dieser Schande. Gott muss doch nicht Rechenschaft ablegen, sondern es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Keiner vertraue darauf, dass er am Schluss nicht aktenkundig ist. Keiner vertraue darauf, dass er schließlich unter eine Generalamnestie falle. Jeder wird vor diesem Gesetz Gottes sich verantworten müssen. Und ich weiß schon, wie dieses Urteil lauten wird, nämlich verdammt in alle Ewigkeit. Das ist das Urteil über mein Leben. Verdammt in alle Ewigkeit. Liebe Freunde, wohl dem, der dann nicht nur vor dem Gesetz, sondern hinter Jesus steht. Der Bannstrahl göttlichen Zorns trifft ihn. Er stirbt. Und ich bin frei. Freispruch, nicht mangels, sondern trotz Beweisen. Als Luther das kapierte, da schrieb er, da ging mir der ganze Himmel auf. Ihnen kann heute Morgen der ganze Himmel aufgehen, wenn Sie das einmal begriffen hatten. Wenn Gott nicht mehr gegen Sie ist, wer mag noch gegen Sie sein? Wenn Gott nicht mehr gegen Sie ist, wer mag Ihnen noch etwas antun? Wenn Gott nicht mehr gegen Sie ist, vor was haben Sie eigentlich dann noch Angst? Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Wer heute seine Rettung bei diesem Jesus sucht, der wird morgen nicht am Gericht vorbei, sondern durchs Gericht hindurch gerettet werden. So, wie es Johannes Calvin gesagt hat, der Schweizer Reformator, der Jünger Jesu wird vor keinem anderen Richter erscheinen müssen, als dem, der sein Fürsprecher ist und der seine Sache in die Hand genommen hat, um sie zu verteidigen. Ein Wohnungswechsel geht über das Gericht. Bedenke den Wohnungswechsel, das ist das Zweite. Aber auch das Dritte, nämlich. Nimm den Wohnungspreis zur Kenntnis. Ein Häuschen auf der Alp ist unter 600.000 Mark nicht zu sagen, wurde mir gesagt. Und ein Haus in dieser Böblinger Gegend wird schon in die Nähe der Million kommen. Und für ein Landhaus auf dem Killesberg muss ich schon den Jackpot bei Lotto knacken. Wenn das schon so teuer ist, was wird denn eine Immobilie in der Ewigkeit kosten? Hinzu kommt, dass unser letztes Hemd keine Taschen hat. Ohne einen roten Pfennig komme ich dort an. Ohne einen roten Pfennig. Und meine Bausparverträge sind alles Makulatur. Wer kann das bezahlen? Wer wird das bezahlen? Liebe Freunde, wer bezahlt das für mich? Und nun hören Sie diese Botschaft. Er sagt, Gott, Gott selbst, Gott höchstpersönlich, durch den Tod Jesu am Kreuz hat er nicht nur unsere Schuld abbezahlt, sondern den Wohnpreis vorausbezahlt. Dieser unser Gott zahlt nicht heim, sondern bezahlt unser letztes Heim und macht es zu unserem Daheim. Wissen Sie, Kinder fragen doch auch nicht, ob sie bei Muttern für Schokolade, Pudding und Kuchen etwas zu bezahlen haben. Daheim ist daheim. Und Studenten fragen doch nicht Papa und Mama, ob für Kost und Logis etwas auf den Tisch zu legen ist. Daheim ist daheim. Und Jünger fragen doch nicht, ob ich dafür etwas begleichen muss. Daheim ist daheim. Und deshalb haben Jünger Jesu solch ein unruhiges Blut, das sie weitertreibt. Deshalb haben sie solch heiliges Heimweh, das sie zum vorgesteckten Ziel weitertreibt. Deshalb spüren sie etwas von der Anziehungskraft. Oh, wäre ich da, oh, fühl dich schon, oh, großer Gott, vor deinem Thron und trüge meine Palmen und trüge deine Palmen. Walter Lüthi, der Schweizer Prediger, der erzählte einmal von dem Bauer mit diesen Pferden, mit denen er arbeitete. Und wenn er einen Tag lang auf Heide und Feld mit ihnen kutschierte, dann legten sie automatisch abends den langsamen Gang ein. Mit keiner Peitsche, mit keinem Hü oder Hott waren sie schneller zu bewegen. Dann, und so erzählte er, dann aber, wenn sie den heimatlichen Stall witterten, dann verfielen sie im Trab und waren nicht mehr zu bremsen. Liebe Freunde, Christen haben Stallwitterung. Christen fassen Mut, wenn der heimatliche Hof in sich kommt. Christen sind von der Gewissheit beseelt. Bis daheim ist nicht mehr weit. Bis daheim ist nicht mehr weit. Und deshalb haben meine Väter im Himmel gesungen. Und daraus haben sie die Energie, die Spannung gezogen. Deshalb singe ich und ziehe daraus Spannung und Energie. Halleluja, singst auch du, wenn du Jesus siehst. Unter Jubel einzuruhen in den Himmel siehst. Gelobt sei er, der vom Thron, der vom Kreuz zum Throne stieg, hilft auch dir zu deinem Sieg. Gelobt sei er, gelobt sei er. Amen.
Das sagst du uns zu. Danke, dass du uns das so direkt jedem zusprichst. Wir haben ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Und du gehst hin, um für uns alles vorzubereiten. Wir loben dich darüber, dass wir heimkommen dürfen. Geleite und begleite einen jeden von uns, dass wir auf diesem Weg nicht ausscheren und nicht müde werden. Danke, Herr. Amen.